Das Domradio, und da blicken wir jetzt Richtung Würzburg. Da steht bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland heute nämlich der Umgang mit sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen auf der Agenda. Gleich zu Beginn der Synode am Sonntag, da hatte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm die Opfer um Vergebung gebeten und weitere Aufklärung zugesagt. Gegenüber Tätern und Mitwissern sexuellen Missbrauchs in der Evangelischen Kirche dürfe es keine Toleranz geben, so Bedford-Strohm. Woraufhin Kerstin Klaus ihm umgehend eine empörte SMS geschrieben hat, denn diese Ansage, die steht in krassem Gegensatz zu dem, was sie selbst als Betroffene erlebt hat. Jetzt ist sie hier bei uns am Domradio-Telefon. Schönen guten Tag, Frau Klaus.
Guten Tag.
Sie sind als junges Mädchen über längere Zeit von einem evangelischen Pfarrer missbraucht worden, haben das Jahre später angezeigt und auf Granit gebissen. Der Mann ist noch immer im Amt. Das ist kaum zu glauben, wenn man das so hört.
Ja, das stimmt. Das fällt immer wieder schwer. Aber auch ich habe, ähnlich wie man das in Teilen der katholischen Kirche ja berichtet hat, erlebt, wie eine Kirche massiv täterschützend in Verfahren vorgeht. Und so konnte es passieren, dass obwohl der Missbrauch, die Taten belegt sind, der Pfarrer im Verfahren, das eingeleitet wurde, tatsächlich auch gestanden hat und seine Aussage geändert hat. Mit den Worten, mir hätte damals bewusst sein müssen, dass ich mit einem Bein im Gefängnis stand, dass dennoch das Verfahren sehr milde abgeschlossen wurde mit der Auflage, er müsse eine gemeinnützige Spende leisten und sich bei mir entschuldigen. Und er kurz darauf sogar befördert werden konnte. So, dass diese Strukturen wirklich auch in der evangelischen Kirche vorhanden sein können, dass Täter geschützt werden, Gemeinden nicht informiert werden.
Diese Erfahrung ist Ihre, und mit der im Hinterkopf haben Sie dann die Ankündigung gehört, keine Toleranz Tätern und Mitwissern gegenüber. Konnten Sie die da ernst nehmen?
Ja, ich glaube, das zeigt ganz deutlich, dass es auch für die evangelische Kirche eine Aufarbeitung braucht. Aufarbeitung, wo angezeigter sexueller Missbrauch tatsächlich nicht angemessen geahndet wurde, wo Akten verschwunden sind, wo Betroffene nicht angemessen gehört wurden und wo vielleicht auch Täter versetzt wurden und. Das heißt, keine Toleranz kann man nicht sagen, aber dem Ganzen müssen Taten folgen. Und da steht die EKD, steht die evangelische Kirche aus meiner Sicht noch im Anfang.
Sie haben gestern am Sonntag Herrn Bedford-Strohm sofort eine SMS geschickt. Hat er Ihnen geantwortet?
Ja, wir sind im Kontakt. Wir waren auch die vergangenen Jahre in Kontakt. Also diese SMS kam nicht aus dem Nichts. Und ich habe ihm immer vorgeworfen, dass sie keine Lösung finden für einen Fall, der dokumentiert und bewiesen ist und dieser Pfarrer eben doch weiterhin im Amt sein kann. Er hat sich gestern auch bei mir gemeldet und hat jetzt immerhin das deutliche Signal gesendet, er muss sich dort nochmal mit der Landeskirche, mit seinen Juristen in Verbindung setzen und sich anschauen, wie man mit diesem Fall nun in dieser Situation umgehen kann. Das ist vielleicht ein erster Schritt.
Dass die EKD-Synode sich mit dem Thema befasst, das ist überfällig, sagen Sie, finden das an sich natürlich auch gut, kritisieren aber, dass Betroffene wie Sie zum Beispiel eigentlich gar nicht beteiligt werden.
Nun ja, ich bin ja Mitglied des Betroffenenrates. Es gab im Sommer dieses große Hearing-Aufarbeitung in der Kirche, wo Betroffene laut und deutlich gesprochen haben. Und wenn man nun erstmalig auf einer Synode dieses Thema behandelt, ist das schon ein Armutszeugnis, wenn Betroffene nicht eingeladen werden, kein Rederecht haben und man nicht eben auf Augenhöhe und miteinander dieses Thema angeht.
Die EKD will zwei Missbrauchsstudien in Auftrag geben, eine Dunkelfeldstudie und eine zu Risikofaktoren. Wie bewerten Sie das?
Die Dunkelfeldstudie finden wir sehr gut und sie ist sehr wichtig, weil darüber erstmals erfasst werden kann, in welchem Ausmaß sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der evangelischen Kirche tatsächlich stattgefunden hat. Wir vom Betroffenenrat fordern gleichzeitig, dass es auch eine Kampagne braucht. Es soll ja eine niedrigschwellige außerkirchliche Anlaufstelle bundesweit nun erstmalig geben. Und in unseren Augen braucht es auch eine Kampagne, in der auch die Kirche von sich aus sagt, was sie alles unter sexualisierter Gewalt fasst, damit auch die, die betroffen waren von Systemen, in denen seelsorgerliche Nähe schrittweise ausgenutzt wurde oder beziehungsähnliche Muster aufgebaut wurden, die dann eben auch zu einer körperlichen, sexualisierten Verfügungsgewalt führten, von Pfarrern zum Beispiel gegenüber Jugendlichen, dass man auch das tatsächlich selbst erkennt als sexualisierte Gewalt und nicht als etwas, was eine schlechte Beziehung zur Unzeit war oder so etwas. Das heißt, es braucht eine Kampagne, wo deutlich aufgerufen wird, wir wollen es jetzt von Betroffenen wissen, parallel zu dieser Dunkelfeldstudie, Eine Risikoanalyse ist immer gut, aber ich glaube, das sind letztendlich bekannte Tatsachen, dass Probleme im Nähe-Distanz-Verhalten sexualisierte Gewalt begünstigt.
Sie haben das gerade schon gesagt, Sie engagieren sich im Betroffenenrat beim unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Was sind da jetzt Ihre ganz konkreten Forderungen an die evangelische Kirche? Was muss jetzt ganz dringend passieren?
Ganz wichtig ist, es müssen Betroffene in Prozesse eingebunden werden. Es geht nicht nur über Betroffene zu reden, sondern man muss sie in die Strukturen und in die Verfahren einbinden, damit auch nachgehalten werden kann, ob diese Studien tatsächlich auch die drängenden Fragen von Betroffenen beantworten. Es braucht den Zugang zu Akten, einfach um zu sehen, wo sind Verfahren nicht mit der angemessenen Härte geführt worden, wie sehen Täter schützende Strukturen im Bereich der evangelischen Kirche aus. Und in unseren Augen braucht es einen Zeitplan. Es braucht einen Ablaufplan, bis wann welche Daten vorgelegt werden. Denn nur so kann man Prozesse nachhalten. Und da braucht es mehr als Absichtserklärungen. Da braucht es konkrete, auch zeitliche Vorgaben, bis wann welche Ergebnisse vorliegen sollen.
Kerstin Klaus sagt, dass sie ist Betroffene sexuellen Missbrauchs durch einen evangelischen Pfarrer, der bis heute nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen worden ist, sogar weiter im Amt ist. Die evangelische Kirche in Deutschland, so sagt sie, steht bei der Aufarbeitung der eigenen Missbrauchsfälle noch ganz am Anfang. Wir haben darüber an dem Tag gesprochen, an dem die Synode in Würzburg sich mit dem schweren Thema befasst. Ihnen, Frau Klaus, herzlichen Dank, dass Sie so offen mit uns gesprochen haben.
Gerne, danke.